Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Heute geht es um die Dreifaltigkeit. Das heißt, uns beschäftigt heute das christliche Glaubensbekenntnis schlechthin, kann man wohl ohne Übertreibung sagen. Der Glaube an den einen, und das heißt wirklich nur einen Gott, von dem die Christen gleichzeitig bekennen, er sei ein Gott in drei Personen. Drei real voneinander verschiedenen Personen. Dennoch und erst recht ein einziger Gott. Seit den ersten Tagen der Christen rauft man sich in und außerhalb des Christentums die Haare, wie das denn nun zu verstehen sei. Ein Gott in drei Personen. Wie verstehen, gar nicht oder metaphorisch oder ist es am Ende doch Etikettenschwindel? Ist das dann gar nicht mehr einer, sondern sind das drei Götter oder sind die doch nicht so real voneinander unterschieden, diese Personen, sondern sind das Erscheinungen oder Namen? Eines steht fest, die Fragen sind ziemlich hartnäckig und da muss man drüber reden. Also reden wir drüber und das tun wir heute mit Dr. Ralf Weimann. Wir sind sehr froh, ihn gewonnen zu haben, denn der Mann hat nun wirklich keine Langeweile, sondern ordentlich um die Ohren. Und umso mehr sind wir da also dankbar, dass er sich heute Abend die Zeit für uns nimmt, noch dazu zu so einem schwierigen Thema. In Rom, wo Ralf Weimann lebt und arbeitet, haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend nach Rom, Dr. Weimann.
Guten Abend und grüß Gott.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Ralf Weimann ist Jahrgang 76. Er hat in den Vereinigten Staaten studiert. Er hat in Rom Philosophie, Theologie in Eichstätt studiert, war dann nach der Priesterweihe, ist er gänzlich nach Rom gegangen für Studien. Lebt dort heute noch, lehrt und doziert dort an verschiedenen Hochschulen und Universitäten. Dr. Weimann, dieses super Geheimnis, das Geheimnis schlechthin, ein Mysterium stricte dictum, wie man auch im Jargon sagt, ist es also diese Dreifaltigkeit, ist ein Geheimnis. Heißt das denn, dass wir am Ende doch nicht wirklich was drüber wissen können?
Ja, die Dreifaltigkeit ist, wie Sie schon richtig betont haben, ein Glaubensgeheimnis im strengen Sinn. Eines der in Gott verborgenen Geheimnisse. Und da merken Sie schon, wie weit das Ganze geht. Es ist eins in Gott verborgenes Geheimnis, das, wenn es nicht von Gott geoffenbart wäre, nicht bekannt werden könnte. So hat es auch eins der Konzilien, das Erste Vatikanische Konzil, ausgedrückt. Und damit ist schon eine erste Antwort auf die Frage gegeben. Wir können und wir müssen sogar über die Dreifaltigkeit etwas sagen. Allerdings nicht gestützt auf unser rein menschliches Wissen, sondern ausgehend von der Offenbarung, also von dem, was Gott uns über sich selbst gesagt hat. Auch wenn sich bereits im Schöpfungswerk und in der Offenbarung des alten Bundes Spuren des trinitarischen Gottes finden, ist sein innerstes Wesen, also die heiligste Dreifaltigkeit, ein Geheimnis, das der Vernunft nicht direkt zugänglich ist. Um dies besser zu verstehen, möchte ich ein Beispiel vom heiligen Augustinus bringen. Von ihm wird berichtet, dass er am Meer spazieren ging und über das Geheimnis der Dreifaltigkeit nachdachte. Da bemerkte er ein Kind, das mit einer Muschel Wasser aus dem Meer in einen kleinen, abgegrenzten Bereich schöpfte. »Was machst du da?«, fragte Augustinus. Die Antwort: Ich möchte das Meer in meinen Teich schöpfen. Da lachte Augustinus: Das wird dir nie gelingen. Da richtete sich das Kind auf und sagte: Ich mache es genauso wie du. Du willst mit deinem kleinen Verstand das Geheimnis des Dreieinen Gottes verstehen. Da begriff Augustinus, was es bedeutet, dass die Dreifaltigkeit ein Geheimnis ist. Es ist also vergleichbar, wie wenn man das Meer mit einer Muschel ausschöpfen wollte. Gestützt auf unsere menschlichen Kräfte wird dies nicht gelingen. Wohl aber, wenn Gott uns entgegenkommt, sich uns zeigt, sich uns offenbart. Und dies ist in Jesus Christus geschehen. Er hat uns den Vater im Heiligen Geist kundgemacht. Darum können Aussagen über die heiligste Dreifaltigkeit gemacht werden. Sie heben an von der Offenbarung und übersteigen zugleich unsere Erkenntnis. Sie öffnen sozusagen einen neuen Horizont, der unsere menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Und deswegen ist es auf der einen Seite ein Mysterium, auf der anderen Seite ein Mysterium, das uns doch auch zugänglich wird durch die Offenbarung.
Also um das nochmal klar zu kriegen, Dr. Weimann, ich kann davon von mir aus ohne eine Offenbarung, ohne dass Gott auf mich zukommt, eigentlich streng genommen auf diese Idee nicht wirklich kommen. Dafür brauche ich wirklich eine göttliche Offenbarung, sonst komme ich darauf von selbst nicht.
Es gibt eine gewisse Logik, die sich in dieser Dreifaltigkeit verbirgt, die aber auch erst wieder durch den Glauben und damit durch die Offenbarung erschlossen wird. Und von daher ist es in der Tat so, wie Sie gerade gesagt haben, dass das Wissen über die Dreifaltigkeit uns durch die Offenbarung zugänglich wird, nicht durch die Vernunft.
Nun leben wir ja heutzutage in einer multireligiösen Gesellschaft. Wir sind im interreligiösen Dialog ja auch vielfach kirchlich engagiert. Und das ist ja nun wirklich etwas spezifisch Christliches, was anderen Religionen kaum beziehungsweise gar nicht einleuchtend ist. Also man stelle sich vor, man diskutiert mit einem Hindu oder mit einem Muslim und wird dann damit mit der Anfrage konfrontiert, naja, glaubt ihr nicht doch an drei Götter? Wie reagiert man da?
Ja, zunächst wäre es gut, wenn auch wir Christen wieder diese Themen zur Diskussion stellen würden. Denn die Glaubensfragen bilden doch die Grundwerte oder die Grundlagen, aus denen sich die Werte auch in der Gesellschaft ableiten. Die heiligste Dreifaltigkeit ist zwar, wie bereits gesagt, ein Mysterium, aber dennoch gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Geheimnis mit Hilfe von Bildern zu erklären. So haben es auch schon die Kirchenväter versucht. In diesem Kontext kommt mir zunächst der heilige Patrick in den Sinn. Ihm war die schwierige Aufgabe zuteil geworden, Irland zu missionieren, was ihm auf herausragende Weise gelang. Man sagt, mehr als 350 Kirchen ließ er bauen. Bei seinen Missionstätigkeiten in Irland bemerkte er, dass seine Zuhörer die größten Schwierigkeiten hatten, das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit zu verstehen. Ihm war es aber ein Anliegen, dass die Iren den Glauben unverkürzt, also den ganzen Glauben, kennenlernten, aber zugleich als etwas Eigenes annahmen. Und so nahm er ein dreiblättriges Kleeblatt vom Boden und erklärte, dass es nur einen Stiel, aber drei Blätter habe, in der Vielfalt eine Einheit bilde, ebenso wie die Dreifaltigkeit. Die Menschen begriffen dies sofort und seither ist das dreiblättrige Kleeblatt das Symbol Irlands. Einen etwas weniger pragmatischen, dafür aber mehr theologischen Ansatz hat Professor Josef Ratzinger entwickelt und in seinem Buch Einführung in das Christentum ausführlich dargelegt. In seinen Erklärungen geht er vom Wesen Gottes aus, das die Liebe ist. Liebe ist nie abgeschlossen, auf sich bezogen. Wenn Liebe echt ist, kann sie nicht für sich verbleiben, sonst wäre es Egoismus. Liebe, vor allem nach biblischem Befund, verschenkt sich, teilt sich mit, gibt sich hin für andere. Und so heißt es dann auch im Johannesevangelium, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Von der Existenz der drei göttlichen Personen ausgehend ergibt sich hier eine innere Logik der Liebe. Denn Gott ist eben keine in sich geschlossene Monade, der nur für sich die Liebe verwaltet, die er selber ist, sondern die Liebe teilt sich mit, ist Austausch, Ausfluss höchster Liebe in der Einheit der drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sieht man schon im Mozart der Theologie, Josef Ratzinger, Papst Benedikt, der auf sehr tiefgründige Weise dieses Geheimnis erschlossen hat. Es gibt aber ganz verschiedene Möglichkeiten, dieses Geheimnis der menschlichen Vernunft auch, also es gibt viele Möglichkeiten, dieses Geheimnis den Menschen der heutigen Zeit zugänglich zu machen. Beispielsweise mittels von einer chemischen Summenformel. Wenn man an das Wasser denkt. Wasser lässt sich auf die Formel von H2O bringen. Dabei kann Wasser unterschiedliche Formen haben und dennoch bleibt es immer Wasser. Dies wird deutlich, wenn Wasser gefriert und somit zu Eis wird oder wenn Wasser kondensiert und zu Wasserdampf wird oder einfach Wasser bleibt. Alles sind drei Ausdrucksformen von ein und demselben. Natürlich bleibt so ein Vergleich immer hinter der Wirklichkeit Gottes zurück. Und dennoch lässt sich mit deren Hilfe etwas Wichtiges sagen. Alle drei Formen sind nicht identisch und austauschbar. Doch alle drei sind H2O. Auch die drei göttlichen Personen sind nicht identisch und austauschbar. Aber sie sind ein und derselbe Gott. So wie die ersten Missionare dieses Geheimnis den Menschen zugänglich gemacht haben, so sollte es auch heute wieder geschehen. Wenn Christen klare Standpunkte vertreten, gestützt auf Schrift und Tradition, und dies mit einer gesunden Vorstellungskraft verbinden, dann kommt ihnen gerade in einer multireligiösen Gesellschaft eine wichtige Aufgabe zu.
Das heißt, wir haben es aber, um das auch noch zu betonen, bei diesen Veranschaulichungshilfen, will ich es mal nennen, weniger mit, ja, wir würden sagen, Analogien oder Ähnlichem zu tun, sondern einfach um so ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein Gespür oder eine Art von Intuition zu bekommen für ein Geheimnis, das so schlechthin göttlich ist, dass wir dafür eigentlich von unserer natürlichen Anlage her eigentlich gar keine Intuition haben können. Wenn ich jetzt
ich
zum Beispiel
schon sagen, dass man eine gewisse Intuition, ja, eine gewisse Intuition kann man dafür schon haben. Nur ist das Geheimnis der Dreifaltigkeit etwas, was die Vernunft schlichtweg übersteigt. Und da ist genau die Schwierigkeit gegeben. Es gibt Dinge, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Das heißt, die Intuition auch von dem Beispiel der Liebe, was ich eben gebracht habe, und wie Professor Hatzinger das damals entwickelt hat in seinem Buch Einführung in das Christentum, diese Intuition, die kann man schon so auch fassen. Das aber auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu beziehen, da braucht es dann doch auch die Offenbarung.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zu einer Sendung mit Dr. Ralf Weimann aus Rom und wir befragen ihn zu dem großen Glaubensgeheimnis der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes, der eine Gott in drei real voneinander unterschiedenen Personen. Und genau da schauen wir jetzt mal rein. Das Geheimnis der Dreifaltigkeit, das hat ja in der Kirchengeschichte durchaus einige Wellen der Auseinandersetzung erlebt. Und da wird dann oft behauptet, das hört man sehr oft, das Ganze sei eine Konstruktion der alten Kirche. Also ein paar Theologen, die ohnehin ein wenig philosophisch überspannt waren, die haben da so etwas sich zusammen konstruiert. Eigentlich hat das mit Heiliger Schrift und mit dem Evangelium Jesu Christi eher wenig zu tun. Jetzt mal, wie man in manchen Regionen in Deutschland sagt, Butter bei die Fische. Dr. Weimann, gibt es denn biblische Anhaltspunkte für die Lehre von der Dreifaltigkeit?
Ja, in der Tat. Es gibt biblische Anhaltspunkte und auf die möchte ich gerne auch zu sprechen kommen. Zuvor möchte ich aber noch einen Satz zum Verständnis der Heiligen Schrift anführen. In der Tat wurde und wird auch heute wie damals um ein richtiges Verständnis Gottes, also des Gottesbildes, gerungen. Denn die Texte der Heiligen Schrift sind nicht alle gleich selbstevident. Das heißt, sie müssen ausgelegt werden. Und dieses Problem tritt gerade bei den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften zutage. Hier gilt es erst einmal grundlegend festzuhalten, dass die Heilige Schrift in einer lebendigen Gemeinschaft entstanden ist und folglich auch durch sie ausgelegt werden muss. Nur so erschließt sich ihr Sinn. Papst Benedikt hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, wer glaubt, ist nie allein, weil der Glaube nur in der Gemeinschaft der Kirche möglich ist. Dies und vorausgesetzt möchte ich in zwei Schritten auf die Frage, die Sie gerade gestellt haben, versuchen zu antworten, indem ich zuerst auf jene Spuren hinweise, die sich bereits im Alten Testament finden und die durch das Kommen Jesu Christi ihre Erfüllung erhalten haben. Beginnen wir also im Alten Testament. Das Alte Testament bereitet das Neue vor und das Neue Testament vollendet das Alte. Beide erhellen sich also gegeneinander. Und dies wird besonders deutlich im Hinblick auf jene Hinweise, die die Trinitätslehre betreffen. Darauf haben besonders frühchristliche Theologen, aber mit Recht, also gestützt auf die Heilige Schrift, aufmerksam gemacht. Und diese Hinweise, die sich da finden, im Licht des Neuen Testamentes interpretiert. So heißt es beispielsweise im Schöpfungsbericht, also im Buch Genesis. Dann sprach Gott, lasst uns ich betone das bewusst, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und so weiter. Hier wird ein mysteriöser Plural verwendet. Gott tritt uns nicht in der Einzahl entgegen, sondern als lass uns Menschen machen. Er spricht zu sich selbst in der Mehrzahl. Das hebräische Wort für Gott ist Elohim, was hier verwendet wird, ein Hauptwort in Mehrzahl. Es kommt über 2000 Mal in der Heiligen Schrift vor. Noch deutlicher wird dies im 18. Kapitel des Buches Genesis, als der Herr, also Gott, sich Abraham offenbart. Und da lohnt es sich, einen Blick auf diese Stelle zu richten, die in der orthodoxen Ikonenmalerei einen festen Platz einnimmt. Und dort heißt es: Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, auch hier wieder interessant, mein Herr, also Gott, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Dann entwickelt sich der weitere Dialog, der bekannt sein sollte. Abraham lässt schließlich durch Sarah Essen vorbereiten. Dann kommt er zurück und der mysteriöse Dialog wird fortgesetzt. Während sie aßen, heißt es. Und sie fragten ihn: Wo ist deine Frau? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach der Herr: In einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Gott begegnet Abraham in der Gestalt von drei Personen. Und zugleich als Einzahl, als ein Gott. Nun ließe sich einwenden, dass es sich dabei um einen zeitbedingten Pluralis Majestatis handelt, also um einen königlichen Plural, um die Wichtigkeit Gottes zu unterstreichen, so wie es die Könige dann ja auch getan haben. So zum Beispiel der König von England, der pflegte bei feierlichen Angelegenheiten zu sagen: Wir haben entschieden. Womit er stellvertretend für das ganze Volk sprach. Doch, und dies lässt sich da als Antwort darauf geben, waren die Hebräer mit dieser Redeform und Anrede überhaupt nicht vertraut. Sie war ihnen gänzlich fremd. Erst bei den Griechen und Römern findet sich der Pluralis Majestatis, nicht aber bei den Hebräern. In der Heiligen Schrift sprechen alle Könige nur in Einzahl und werden auch so angesprochen. Von daher kann keineswegs das Argument gelten, wonach dieser Text zeit- und kulturbedingt sei. Vielmehr handelt es sich um eine Offenbarung, die erst in Jesus Christus verständlich werden sollte. Und da machen wir jetzt einen kleinen Sprung und kommen auf das Neue Testament zu sprechen. Das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten. Und das Alte Testament muss daher vom Neuen gelesen werden, sodass die Offenbarung Jesu Christi eine besondere Bedeutung zukommt. Auf diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf jene Textstellen, die das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit erleuchten. Die Zeugnisse sind sehr vielfältig, sodass in diesem Kontext hier nur eine kleine Auswahl Erwähnung finden kann. Zunächst einmal für das Selbstverständnis Jesu ist es wichtig zu wissen, dass er in der Gegenwart des Vaters lebt, an den sein Beten gerichtet ist. Also Jesus betet immer wieder, zieht sich zurück zum Gebet und richtet sich in seinem Beten an den Vater. Im Johannesevangelium wird dies sehr deutlich, indem es heißt: Ich und der Vater sind eins. Diese untrennbare Verbindung tritt hier deutlich zutage. Der Weg zum Vater erschließt sich nur über den Sohn. Und genau deswegen ist der Glaube an Jesus Christus heilsnotwendig. Und so heißt es im Johannesevangelium: Niemand kommt zum Vater außer durch mich, also durch Jesus Christus. Und in diesem Kontext findet auch die dritte göttliche Person, der Heilige Geist, Erwähnung, der in das tiefe Verständnis des Glaubens einführt. So heißt es: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist mehr als bemerkenswert, dass Jesus als Zeuge dieses Geheimnisses schließlich zum Tode verurteilt wird. So beschreibt es das Johannesevangelium. Darum, so heißt es, waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und dies ist sehr wichtig für diesen Kontext, sich damit Gott gleichstellte. Im Lukas-Evangelium wird dies ebenfalls aufgeführt, wo es dann heißt, da sagten alle, du bist also der Sohn Gottes. Er antwortete ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Da riefen sie, was brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es selbst aus seinem eigenen Mund gehört. Diese so wesentliche Wahrheit über Gott tritt besonders deutlich kurz vor der Himmelfahrt des Herrn hervor. Als er seinen Jüngern den Auftrag erteilt, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Hier offenbart sich sehr deutlich das Geheimnis der Dreifaltigkeit, so wie es in der Taufformel, vorausgesetzt man will gültig taufen, Eingang gefunden hat. In den paulinischen Schriften wird der Glaube an den dreifaltigen Gott weiter vertieft. Paulus schließt, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, den Brief an die Korinther mit den Worten, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Heiligen, die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Diese trinitarische Formel hat Eingang in die Liturgie gefunden und verdeutlicht, wie präsent dieser Glaube in der Urkirche war, was sich nicht zuletzt im Kreuzzeichen widerspiegelt. Es lässt sich also, um auf die eingangs gestellte Frage abschließend zu antworten, festhalten, dass die Lehre von der heiligsten Dreifaltigkeit keineswegs eine Erfindung der Kirche der ersten Jahrhunderte war, sozusagen eine Hellenisierung, dass also der griechische Geist sich irgendwie durchgesetzt hätte, sondern dass sich dieser Glaube auf ein sehr solides Fundament in der Heiligen Schrift stützen kann.
Die geistliche Gemeinschaft Notre Dame de Vie mit einem Lobgesang auf die Dreifaltigkeit. Das war auch heute unser Thema hier im Katechismus bei Radio Horeb. Wir hörten den Theologen und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann aus Rom. Mit ihm war ich vor einiger Zeit einmal im Gespräch, im ausführlichen Gespräch über dieses große und ja, muss man sagen, das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens, nämlich das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott, dem einen Gott in drei Personen, dem erhabensten und tiefsten Geheimnis unseres Glaubens, unseres Lebens mit Gott. Das war in diesem ersten Teil eine behutsame Annäherung an dieses große Geheimnis. Da muss auf jeden Fall jetzt noch weiter gesprochen werden. Konkreter müssen wir werden und das wird Professor Weimann auch, nämlich morgen dann im zweiten Teil, der eine dreifaltige Gott. Seien Sie auch da mit dabei um 16.30 Uhr im Katechismus mit Professor Ralf Weimann. Unnötig zu erwähnen, dass es das Ganze natürlich auch in unserer Mediathek gibt, auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Und ganz wichtig zu erwähnen, das neue Buch von Ralf Weimann, Wegweisung für verunsicherte Christen. Wegweisung für verunsicherte Christen. Professor Ralf Weimann beantwortet in klaren und einfachen und prägnanten Abschnitten die gegenwärtigen Infragestellungen des christlichen Glaubens. Also er gibt Antwort auf solche Fragen wie, lässt sich die Wahrheit erkennen und bekennen? Oder kann jeder nach seiner Fasson selig werden? Sind nicht alle Menschen Kinder Gottes? Wozu braucht es eigentlich die Taufe? Darf die Kirche einen Moralkodex vorschreiben? Die Beichte, ist die nicht längst überholt? Oder auch Maria, Vorbild für Selbstbestimmung und Frauenrechte? Fragezeichen.
All das findet sich im Buch von Ralf Weimann, Wegweisung für verunsicherte Christen. Es kommt selten vor, beziehungsweise gar nicht, dass ich einen Klappentext eines Buches vorlese. Hier mache ich es aber, weil er es einfach so schön auf den Punkt bringt. Im Klappentext von Ralf Weimann, Wegweisung für verunsicherte Christen, steht: Wegweiser sind wichtig. Sie bieten Orientierung und bewahren davor, verloren zu gehen und vom Weg abzukommen. Das vorliegende Büchlein gibt Antworten auf einige der gängigsten Infragestellungen des Glaubens und will somit Orientierung geben, damit das Ziel des Lebens erreicht werden kann, die selige Gemeinschaft mit Gott. Und wir könnten mit unserem heutigen und dann auch morgigen Katechismusthema antworten: die selige Gemeinschaft mit dem einen dreifaltigen Gott. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.